NDR Info. Vertikal, horizontal. Glaubens- und Gewissensfragen.
Bundeskanzlerin Merkel hat die Aufnahme und Integration von Flüchtlingen zur nationalen Aufgabe erklärt.
Nach einer Zusage Deutschlands und Österreichs zur Aufnahme weiterer Flüchtlinge sind heute in Wien und München tausende Schutzsuchende aus Ungarn eingetroffen.
Mit zusätzlichen Milliarden und einem neuen Rechtsrahmen zum Bürokratieabbau will die Bundesregierung die Herausforderung der Flüchtlingskrise angehen.
Die Flüchtlingskrise wird immer mehr zur Belastungsprobe für die Bundesregierung.
In Deutschland werden an diesem Wochenende mehrere 10.000 Flüchtlinge erwartet.
Unter dem Druck steigender Flüchtlingszahlen wollen Bund und Länder jetzt rasch reagieren. Das Gesetzespaket zur Bewältigung der Krise soll noch in diesem Herbst wirksam werden.
Tagesschau-Meldungen vor 10 Jahren waren das, aus dem Herbst 2015. Hunderttausende Geflüchtete kamen damals vor allem über die Balkanroute nach Deutschland. Und es war eine enorme Herausforderung für Städte und Kommunen, aber auch für die Kirchen- und Moscheegemeinden im Norden. Und darum soll es heute gehen in Vertikal Horizontal um das Engagement von Ehrenamtlichen, die Willkommenskultur, Herausforderungen, Probleme und um einen Satz der damaligen Kanzlerin.
Ich sage ganz einfach, Deutschland ist ein starkes Land und das Motiv, in dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden, muss daran gearbeitet werden und der Bund wird alles in seiner Macht Stehende tun, zusammen mit den Ländern, zusammen mit den Kommunen, genau das durchzusetzen.
10 Jahre später fragen wir also nach, was wurde geschafft? Wir sprechen unter anderem mit Geflüchteten, die vor 10 Jahren, also 2015, nach Deutschland kamen, mit dem katholischen Flüchtlingsbeauftragten der Bischofskonferenz, dem Hamburger Erzbischof Stefan Heese, einem Imam, einem CDU-Politiker und einem Integrationsexperten. Hallo und herzlich willkommen, sagen heute Michael Hollenbach
und Florian Breitmeier. Michael, du hast ja für diese Podcast-Folge auch mit 2 Männern gesprochen, die im Herbst 2015 aus Syrien nach Deutschland, genauer gesagt nach Hannover gekommen sind. Was haben sie denn da über ihre Ankunft damals berichtet?
Also Mahmud kam zuerst in die Aufnahmeunterkunft nach Bramsche und dann kurz darauf nach Hannover in eine Sporthalle der Polizei. Und dort hat er Suleiman kennengelernt, der aus dem syrischen Idlib stammt. Und in der Turnhalle, ja, da waren sie mit weiteren 60 Geflüchteten untergebracht.
Also man guckt erstmal so, mit wem man eventuell klarkommen könnte. Und dann guckt man so, okay, da habe ich Mahmud gesehen. Wenn man in dieser Situation ist, man guckt, dass man schnell halt mit Menschen klarkommt. Man will auch nicht allein sein. Und ich muss dazu sagen, eigentlich in dieser Turnhalle haben wir Freundschaft mit vielen gebildet. Iraker, Iraner, Afghaner und natürlich Syrer. Ab und zu gab es natürlich Probleme. Man muss sagen, 60 Personen in einem Raum. Also es wird man sich wundern, wenn es keine Probleme geben würde. Aber zum Glück eigentlich war im großen Teil eigentlich ganz gut.
Privat war eigentlich komplett nicht da. Von einer Seite ist ganz gut, dass man so mit unterschiedlichen Menschen klarkommen muss. Aber von anderer Seite, man hat keine Ruhe. Also seine so private Platz hat man nicht dann.
Die beiden mussten im Winter 2015-16 erst einmal monatelang in der Turnhalle bleiben.
Die Sache ist so, wie Mahmud auch sagt, die Privatsphäre hat auch so eine große Rolle gespielt. Aber was das auch alles erleichtert hat, dass wir alle dasselbe Problem hatten oder dasselbe, was uns erwartet. So, weil wir alle zusammen waren, hat gute und schlechte Seiten halt sozusagen, ne? Und wir haben uns auch immer ausgetauscht. Jemand hat einen Post bekommen. Da mussten wir alle zusammen drauf gucken. Ist das eine gute Nachricht, schlechte Nachricht? So, der hat die Aufenthaltsbescheinigung bekommen. Da haben wir uns alles für ihn gefreut.
Wir waren auf jeden Fall froh, dass wir hier sind. Aber gleichzeitig hatten wir Angst vor der Zukunft, weil man weiß nicht, was man auf sich nochmal zukommt.
Das war ja für die beiden wahrscheinlich eine typische Situation, wie sie auch hunderttausende andere erlebt haben in diesen Tagen. Sie mussten alles neu kennenlernen, sprachen kein Deutsch. Die Behörden waren oft überfordert, mussten improvisieren. Wie ging es denn für die beiden weiter?
Über mehrere Stationen sind sie dann in eine Flüchtlingsunterkunft in Hannover-Linden gekommen. Und dort haben sie dann die eingangs schon angesprochene Willkommenskultur erlebt, also das Engagement zahlreicher Ehrenamtlicher.
Viele Leute haben uns geholfen natürlich, wir haben uns nie allein gefühlt. Das hat uns also alles erleichtert. Viele andere ehrenamtliche Menschen, halt, die haben uns auf unserem Weg begleitet. Unser erstes Bankkonto gemeinsam mit denen aufgemacht. Auf jeden Fall super Hilfe.
Zum Beispiel eine Wohnung zu finden, einen Ausbildungsplatz zu finden. Und mit Meistern haben wir immer noch Kontakt. Also wir hatten auf jeden Fall richtige Hilfe von vielen Leuten bekommen.
Es gab ja damals teilweise mehr Ehrenamtliche, die helfen wollten, als es Aufgaben für sie gab. Es wurde ja auch von einer euphorischen Stimmung berichtet. Pensionierte Lehrerinnen oder auch Studierende gaben kostenlos Deutschkurse. Die Kleiderkammern zum Beispiel von Diakonie und Caritas konnten gar nicht so viel aufnehmen, wie dann gespendet wurde oder gespendet werden sollte. Und wenn man helfen kann, dann macht das ja nicht nur was mit denen, denen man hilft, sondern auch mit einem selbst, aber wahrscheinlich sind Suleiman und Mahmoud nicht überall mit offenen Armen empfangen worden.
Also nein, beide berichten auch über schlechte Erfahrungen, vor allem mit der deutschen Bürokratie, zum Beispiel mit der Ausländerbehörde.
Man ist manchmal in der Behörde. Am Anfang ist ja klar, dass man nicht fließend Deutsch sprechen kann. Man versucht auf Englisch zu reden. Die Person gegenüber, der kann, aber der will nicht. Wieso ist das jetzt so? Muss es schwierig sein? Es hängt immer vom Menschen ab.
Und Mahmoud erzählt von einer Erfahrung, die er in der Flüchtlingsunterkunft Bramsche gemacht hat, wo er ja zuerst registriert worden war. Er musste in Hannover fast 3 Jahre auf seine Aufenthaltsgenehmigung warten und war schon ziemlich frustriert.
Und dann war ich einmal in Bramsche, um nachzufragen, weil ich dachte die ganze Zeit, ich muss dahin gehen, wo ich am Anfang gelandet bin. Und dann habe ich da Hausverbot bekommen. Und dann bin ich zurück hier nach Hannover. Am nächsten Tag habe ich den Hausverbot per Brief auch bekommen. Dann habe ich gesagt, oh, wenn mein Aufenthalt so schnell gekommen ist, wäre auch super geil. Also für mich war die Bürokratie eigentlich am schlimmsten.
Ja, mittlerweile kann er das ja ziemlich entspannt erzählen. Das heißt, die beiden sind dann auch gut in Deutschland angekommen in den Folgejahren.
Das kann man so sagen, ja. Also Mahmoud hat eine Ausbildung gemacht zum Zahntechniker und hat mittlerweile auch eine feste Stelle. Und er engagiert sich heute bei der Handwerkskammer für andere Migrantinnen und Migranten, dass die einen Ausbildungsplatz bekommen und auch, dass sie die Ausbildung dann zu Ende bringen. Denn rund die Hälfte der jungen Geflüchteten bricht die Ausbildung vorzeitig ab. Und Suleiman, er ist mittlerweile 29, hat in Hildesheim Architektur studiert und seit 3 Jahren hat er auch eine feste Stelle in einem Architekturbüro.
Ich bin sehr zufrieden. Wenn ihr irgendwann ein Haus baut, kommt gerne zu uns.
Die beiden sagen aber auch, dass ihr entscheidender Vorteil sei, dass sie früh und auch intensiv Deutsch gelernt haben. Und das sei schon ein Manko für die Integration vieler Geflüchteter, dass etliche eben bis heute nicht gut Deutsch sprechen.
Also bei Mahmoud und Suleiman ist die Arbeitsintegration ja wirklich gelungen. Und das ist auch gar nicht so ungewöhnlich, wenn man mal so auf Zahlen schaut. Denn 2/3 der Geflüchteten, die im Jahr 2015 nach Deutschland kamen, haben heute einen Job. 90% von ihnen sind auch versicherungspflichtig beschäftigt. Die Beschäftigungsquote der Gesamtbevölkerung ist da nur geringfügig höher. Bei den geflüchteten Frauen allerdings liegt die Quote nur bei 35%.
Ja, bei Mahmoud und Suleiman ist schon die Frage, trotz dieser Erfolgsstory, was die Integration angeht, sind die beiden jetzt auch richtig hier angekommen? Haben sie hier auch eine neue Heimat gefunden?
Das ist eine schwierige Frage. Also man denkt, man ist schon da. Also wenn ich erst irgendwo im Urlaub bin, da nach 3 Wochen merke ich, ich will gerne nach Hannover zurück. Also da fühlt man schon sich zu Hause. Aber manchmal passieren Fälle, wo man denkt, bin ich echt zu Hause? Ja, es ist schon ein schwieriges politisches Thema.
Die Stimmung im Flüchtlingsherbst war das eine. Dann kam die Kölner Silvesternacht zum Jahreswechsel 2015-16 und massenhafte Übergriffe auf Frauen, was dann auch die Migrationsdebatte hierzulande veränderte. Also rund 300 Tatverdächtige wurden damals identifiziert. Mehr als die Hälfte kam aus Nordafrika. Unter den weiteren Tatverdächtigen waren dann auch Deutsche und Angehörige anderer Nationen. Und diese Ereignisse fanden auch große internationale Beachtung, ebenso wie zum Teil islamistisch motivierte Anschläge, die in den Folgejahren von Menschen mit Migrationshintergrund verübt wurden, auf dem Berliner Breitscheidplatz zum Beispiel oder auch auf einem Stadtfest in Solingen im vergangenen Jahr. Und die Diskussion um die Flüchtlingspolitik nahm auch durch den Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt zu oder den tödlichen Messerangriff von Aschaffenburg.
Wobei dann schnell die Rede ist von islamistischem Hintergrund, aber der Täter von Magdeburg zum Beispiel war ein Islamhasser. Dem Täter von Aschaffenburg bescheinigten die Gutachter eine ja paranoide Schizophrenie. Der Migrationshintergrund der Tatverdächtigen und der Täter hatte auch Folgen dann für diejenigen Geflüchteten, die sich vollkommen friedlich verhielten und sich in die Gesellschaft integrierten. Auf jeden Fall haben wir ein gesellschaftliches Klima, in dem es für Geflüchtete nicht einfach ist, sich hier heimisch zu fühlen. Nicht nur ein schwieriges politisches Thema. Suleiman erzählt auch von persönlichen Erfahrungen, auf die er lieber verzichtet hätte.
Ich hatte einen Kontakt mit einer Bekannten von mir. Und dann haben wir darüber geredet. So, ich freue mich, ich habe jetzt einen deutschen Pass, theoretisch so, ne, darf wählen zum ersten Mal. Dann kam diese direkt zu diesem Blick, ja, aber du bist immer noch kein Deutsch. Sie meinte, für sie ist es ja Deutsch nur, wer blond und blaue Augen hat. Was ist jetzt zum Beispiel mit einem Südländer, der seit 3 Generationen da ist? Sie meinte, es ist aber immer noch kein Deutscher. Ich sage, egal wie man hier lange lebt, alles, was man für diese Gesellschaft macht, wird von manchen Menschen nicht akzeptiert, dass man ein Teil dieser Gesellschaft ist.
Wir haben gerade 2 Geflüchteten aus Syrien zugehört, wie es ihnen in Hannover gegangen ist nach ihrer Ankunft im Jahr 2015. Nun wollen wir aber nach Mecklenburg-Vorpommern blicken. Michael, du hast da nämlich mit Lars Müller gesprochen. Der Rostocker ist Flüchtlingsbeauftragter im evangelischen Kirchenkreis Mecklenburg. Und wie hat er denn den Flüchtlingsherbst 2015 erlebt?
Ich würde sagen, geradezu euphorisch.
Ich arbeite seit knapp 25 Jahren in der Arbeit mit Geflüchteten oder habe damit Kontakt. Und dieses Gefühl wie 2015, das wir auch hier hatten, mit so viel Bereitschaft und Willkommenskultur und ja, menschlicher Wärme, will ich es mal nennen, hatte ich weder vorher noch danach wieder. Und das hat mich damals auch mit sehr viel Stolz erfüllt über die Menschen in meinem Umfeld und auch in meiner Region, dass so viel uns entgegenkam.
Die Hilfsbereitschaft war also auch im Osten Deutschlands sehr groß, besonders in den Kirchengemeinden. Das war ja, wenn man so will, sowas wie die Stunde der Nächstenliebe.
Ja, das, so würde ich es als Christ bezeichnen, auf jeden Fall. Ja, die Nächstenliebe, die nicht am Rande meiner Familie oder Bekanntenkreis endet, sondern die Nächstenliebe für jeden Menschen auf dieser Welt. Und gerade wenn sie bei uns neu sind und fremd sind und Unterstützung benötigen. Und das hat aus zivilgesellschaftlicher Sicht damals sehr gut funktioniert. Auch die Kirchen waren sehr flexibel und haben sehr schnell ihre Räumlichkeiten aufgetan und Menschen untergebracht.
Dabei gab es damals neben der Willkommenskultur auch viel Skepsis mit Blick auf die Zuwanderung und die damit verbundenen Probleme in den Kommunen, die Geflüchteten unterzubringen und ihnen konkret zu helfen. Im Osten Deutschlands, da erfuhr die migrationskritische und in weiten Teilen auch fremdenfeindliche Pegida-Bewegung weiteren Zulauf. Pegida, das stand für patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes. Das politische Klima wurde also rauer, auch im Westen. Dort gab es mit dem Thema Migration viel längere Erfahrungen als in den neuen Bundesländern.
Das sieht auch Lars Müller so, der Flüchtlingsbeauftragte des evangelischen Kirchenkreises Mecklenburg. Gewalt gegen Migranten gab es auch im Westen, aber mit Blick auf den Osten merkt er an.
Wir müssen uns ja nur zurückerinnern an 1992, was hier passiert ist in Rostock mit dem Pogrom in Lichtenhagen. Natürlich war es nie wieder so in dieser Intensität, aber Menschen berichteten auch danach regelmäßig von Anfeindungen. Der größte Kulturschock für Ostdeutschland war, glaube ich, generell auch die Wende und dieses völlig neue System, was vielen Menschen einfach sehr fremd war, wie die Bundesrepublik funktionierte und was dort auch an Grundsätzen, auch das Recht auf Asyl, war etwas völlig Neues für die Menschen aus der ehemaligen DDR. Und die Menschen in der DDR haben einfach eine andere Geschichte mit Menschen anderer Herkunft. Und in der DDR war Integration nicht gewollt. Das sind so die Erfahrungen, dass einfach die Menschen auch getrennt wurden, die in der DDR lebten, die andere Herkunft waren von der einheimischen Bevölkerung. Und das führte natürlich nach der Wende, aber auch 2015 wieder, zu gewissen Schwierigkeiten, weil man den Umgang mit anders aussehenden Menschen, Menschen anderer Herkunft, einfach nicht kannte und gelernt hat, der im Westen Deutschlands ja über Jahrzehnte hinweg schon normal war.
10 Jahre nach dem Flüchtlingsherbst, nach der vielerorts anzutreffenden Willkommenskultur, da hat sich ja auch bundesweit die Migrationsdebatte sehr verändert. Das Klima ist vielerorts aufgeheizt, die Gesellschaft wird vielerorts als polarisierter wahrgenommen.
Ja, auch Lars Müller berichtet, dass sich der Wind gedreht hat. Also nicht nur Geflüchtete spüren den Hass auf vermeintlich fremde Menschen. Selbst Ehrenamtliche werden mittlerweile für ihr Engagement attackiert.
Ja, es ist ein Thema und natürlich haben auch viele Menschen Respekt vor der Situation, wenn sie angefeindet werden, nur weil sie sich für andere Menschen einsetzen. Und das ist in Kirchengemeinden so, aber auch in der Zivilgesellschaft absolut ein Thema. Weil aus Anfeindung ja doch relativ schnell Gewalt wird.
Ja, und da überlegen sich manche schon, ob sie sich in diesem Klima überhaupt weiter engagieren wollen.
Ich als Christ würde sagen, für mich ist es nicht so, weil ich da ein sehr überzeugtes Weltbild habe und auch die Nächstenliebe an erster Stelle steht. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es Menschen gibt, die das sehr verunsichert und dass die sich auch zurückziehen.
Was bei einem Rückblick auf den Sommer und Herbst im Jahr 2015 ja manchmal zu kurz kommt, das ist, dass ja nicht nur christliche Kirchen oder zivilgesellschaftliche Gruppen sich sehr engagiert haben, sondern eben auch viele Moscheegemeinden. Und das ist eigentlich auch naheliegend, sind doch die meisten Geflüchteten, die aus Ländern wie Syrien, Irak, Afghanistan oder auch aus vielen afrikanischen Ländern gekommen sind, Muslime und Musliminnen. Und einer dieser Anlaufpunkte war die El-Imam-Moschee in Harburg, einem Stadtteil im Süden Hamburgs.
Und geistlicher Leiter dieser Moschee ist der Imam Munib Dukali. Er hat mir erzählt, wie die Moscheegemeinde im Herbst 2015 von dem Andrang ja regelrecht überrascht wurde.
2015/16 sind auf einmal viele Menschen gekommen, aufgrund dessen, dass die Moschee gilt auch für viele Muslime als erste Anlaufstelle. Sie kommen mit verschiedenen Fragen. Wir haben versucht, sie unterzubringen, obwohl die Moscheen nicht dafür ausgestattet sind. Die Moschee ist nur mit Teppich verlegt und sie konnten einfach da auf dem Boden erstmal schlafen.
Die Barmherzigkeit spielt ja im Islam eine große Rolle. Sie gilt als eine der 5 Säulen der Religion. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das so ein Akt der Barmherzigkeit war, dass dann die Glaubensgeschwister zunächst mal auf dem Teppichboden der Moschee übernachten konnten.
Die meisten Moscheegemeinden in Deutschland sind ja türkisch geprägt. Die El-Imam-Moschee in Harburg eher arabisch. Und dass viele der Gläubigen dort Arabisch und Deutsch sprechen, das war 2015 eine große Hilfe.
Die Erstunterkünfte waren ja auch überfordert mit der Übersetzung. Und da haben wir auch versucht zu helfen. Wir haben Leute von uns aus der Moschee zu diesen Unterkünften geschickt. Die haben als Dolmetscher geholfen.
Das fand ich sehr interessant. Also das war für viele Musliminnen und Muslime eine ganz neue Erfahrung. Menschen, die vorher ja schief angeguckt wurden, wenn sie Arabisch sprachen, die wurden jetzt auf einmal gelobt für ihre Sprachkompetenz als Dolmetscher.
Und wenn man jetzt nochmal die meisten Moscheegemeinden mit den Kirchengemeinden vergleicht, dann stellt man fest, dass in der muslimischen Gemeinschaft die ehrenamtliche Arbeit noch einmal eine viel größere Rolle spielt als im christlichen Kontext. Denn dort gibt es ja die Kirchensteuer, Professionalität durch jahrzehntelange gewachsene Strukturen, Ämter. Dekanate oder auch sozialpolitische Netzwerke wie Diakonie oder die Caritas.
Genau, und das gibt es ja im muslimischen Bereich alles überhaupt nicht. Und von daher war es auch für die El-Imam-Gemeinde eine enorme Herausforderung.
Die Schwierigkeit bei den Moscheen war, dass sie alle ehrenamtlich tätig sind. Die einzige hauptamtliche Person waren die Imame. Sie waren auch nicht für diese Aufgabe ausgebildet. Und alle anderen Glieder der Gemeinde kommen erst am Abend und versuchen auch zu helfen, wo sie können.
Es ging um seelsorgerliche Hilfe, also viele der Geflüchteten sind ja traumatisiert. Es ging vor allem um Begleitung im Alltag in einer ja eher fremden und neuen Welt. Und hier stießen die Geflüchteten auf eine große Sensibilität, weil die meisten Moscheemitglieder selbst eine Migrationsgeschichte haben. Und natürlich ging es auch um die Religion.
Also früher kamen so 300 Menschen. Auf einmal hatten wir über 1000 Menschen in der Gemeinde. Und die wollten ja auch alle reinkommen.
Eine wichtige Rolle spielte und spielt bestimmt auch der gemeinsame religiöse Hintergrund, also dass die hiesigen Muslime ganz anders mit den religiösen Bedürfnissen der Geflüchteten umgehen konnten, als das zum Beispiel Christen hätten tun können.
Munib Dukali hat mir da ein schönes Beispiel genannt. Der Fastenmonat Ramadan war 2016 im Juni. Gläubige Musliminnen und Muslime fasten dann ja von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang.
Es gab da die Schwierigkeit, das Fastenbrechen zur richtigen Zeit. Die Unterkünfte um 18 Uhr war schon Abendessen und Schluss. Und in der Zeit war das Fastenbrechen um 22 Uhr abends. Und die Moscheen haben da eine große Arbeit auf jeden Fall geleistet. Wir haben gezeigt, dass wir den Menschen helfen möchten und für sie auch das Fastenbrechen vorbereiten. Viele Moscheen haben groß gekocht. Bei uns waren ca. 200 bis 300 Menschen jeden Abend.
Viele Moscheegemeinden wurden damals Teil eines kommunalen und regionalen Netzwerks zur Unterstützung der Geflüchteten. Sie erhielten zum Teil Geld von den Kommunen für ihre Betreuungsarbeit. Ihre Expertise wurde geschätzt. Und viele Moscheegemeinden verbinden mit den Jahren 2015-16 die Erfahrung, ja, dass sie zum ersten Mal quasi als gesellschaftlicher Player anerkannt wurden.
Die beiden großen christlichen Kirchen haben sich ja nicht erst im Flüchtlingsherbst 2015 für Geflüchtete engagiert, aber in dieser besonderen Situation, da hat die katholische Deutsche Bischofskonferenz einen Flüchtlingsbeauftragten berufen, nämlich den Hamburger Erzbischof Stefan Heese. Michael, du hast ihn in diesem Herbst getroffen und mit ihm gesprochen.
Und ihn zuerst gefragt, wie er den Flüchtlingsherbst 2015 erlebt hat. Er hatte damals ja erst einige Monate zuvor das Amt des Hamburger Erzbischofs angetreten.
Ich habe das damals ziemlich konkret erlebt. Ich lebe ja hier in St. Georg und das heißt in unmittelbarer Nähe zum Hamburger Hauptbahnhof. Und Sie können sich vielleicht noch erinnern, es sind damals viele Menschen hier in den Norden gekommen, die noch weiter nördlich wollten, nach Schweden zum Beispiel. Und die sind manchmal hier in Hamburg sozusagen gestrandet und haben dann Hilfe gesucht. Und weil wir sozusagen nicht weit vom Bahnhof entfernt sind, gab es Gott sei Dank eine ganze Reihe Ehrenamtlicher, die sich engagiert und eingesetzt haben. Und das waren nicht nur katholische Menschen, sondern das war ökumenisch und ging über die Kirchen hinaus, die einfach mitgeholfen haben, dass wir hier unseren großen Saal und die Turnhalle der Schule für die Geflüchteten öffnen konnten, sodass sie dort schlafen konnten, dass sie versorgt wurden, dass es eine Möglichkeit zum Duschen und was weiß ich alles gab. Und das fand ich schon ziemlich beeindruckend, wie viele da aktiv waren. Und die, das vergesse ich nie, die faszinierendste Begegnung war, als ich dort zu Besuch war und dann ein Vater seinen kleinen Sohn nach Monaten zum ersten Mal wieder sah. Also die waren durch die Flucht auseinander dividiert worden und irgendwie sind sie dann aber hier in Hamburg wieder zusammengekommen und ich durfte Zeuge sein von dieser wirklich überwältigenden Begegnung. Das kann man sich gar nicht ausmalen, wie das für die beiden war, dass sie sich gesund und leibhaftig nach etlichen Monaten wieder in die Arme schließen konnten.
Die Bundeskanzlerin hat ja damals gesagt, wir schaffen das. Hatten Sie das Gefühl, das war auch sozusagen die Stimmung der Menschen, wir schaffen das?
Also damals hatten wir so eine Stimmung, wo die Leute ja wirklich mit offenen Händen begrüßt wurden, wo sie beklatscht wurden, wo sie fast bejubelt wurden. Und ich glaube, viele haben sich hinter diesem Satz der Kanzlerin auch versammeln können, beziehungsweise das hat die Stimmung ausgedrückt und das hat auch irgendwie Mut gemacht, sodass also viele Menschen wirklich mit angepackt haben. Und ich muss sagen, ich finde, wir haben auch vieles geschafft.
Was würden Sie sagen, das war ja auch ein Akt der breiten Nächstenliebe. War das auch so ein bisschen die Stunde der Kirchen?
Also jedenfalls haben die Kirchen, glaube ich, ziemlich viel mit dann sich dran beteiligt, aber auch überkonfessionell. Und das fand ich das Faszinierende. Hier jedenfalls bei uns in Hamburg haben viele mitgeholfen, die gar nicht zur Kirche dazugehören, weder zu der einen noch zu der anderen großen Kirche in Deutschland. Und insofern war es eher die Stunde für die Menschheit oder für die Menschlichkeit. Und diese Stunde ist offenbar noch nicht so ganz zu Ende, Gott sei Dank.
Die Stimmung ist ja schon gekippt, wenn man das vergleicht mit dem Jahr 2015. Also zum Beispiel der letzte Wahlkampf, der war ja doch sehr geprägt auch von der Migrationspolitik.
Als Bischof, als Christ glaube ich, dass wir eine große Menschheitsfamilie sind, dass wir alle zusammengehören. Und deswegen setze ich mich dafür ein, dass es gemeinsame Vereinbarungen gibt, um die Lasten gemeinsam zu schultern. Also ich glaube, wir brauchen globale Lösungen. Und manche der Punkte, die die jetzige Bundesregierung macht, das wirkt auf mich doch eher symbolträchtig und weniger lösungsorientiert. Ein Beispiel besteht für mich darin, etwas, das ja wichtig ist, sind Resettlement-Programme. Das heißt also, dass man bestimmte Kontingente vereinbart und dann Menschen aufnimmt. Das wären ja sogar legale Wege dann. Und das wären vor allen Dingen auch sichere Wege, wo die Menschen eben nicht um ihr Leben bangen müssten. Und ausgerechnet diese Maßnahmen hat man gestrichen. Das halte ich für Nonsens und für Unfug.
Herr Erzbischof, die Bundesregierung, vor allem der Innenminister, der sagt ja ganz offen, er will eine harte Linie fahren, also zum Beispiel, dass Asylberechtigte an der Grenze zurückgeschoben werden oder dass außerhalb der EU möglicherweise dann Einrichtungen etabliert werden, um dort den Asylstatus quasi extern zu überprüfen. Wie sehen Sie diese Maßnahmen?
Man muss eher global Lösungen finden und die müssen legal sein. Also was weiß ich, die Verfahren zum Beispiel irgendwo außerhalb der EU oder außerhalb unseres Landes zu führen, scheint mir, so wie ich das aus juristischen Gutachten höre, problematisch zu sein. Italien hat diese Camps ja auch schon wieder abgebaut, weil es irgendwie nicht legitim ist oder nicht de jure ist. Das Recht auf Asyl, finde ich, das kann man jetzt nicht einfach aushebeln, sondern wenn das jemand beantragt, dann muss es geprüft werden und nach den Regeln der Kunst eben analysiert werden, ja. Also insofern glaube ich, ist Nüchternheit und Sachlichkeit etwas sehr Wichtiges in der ganzen Gemengelage.
Mit der harten Linie in der Migrationspolitik will die Bundesregierung oder der Innenminister natürlich auch Rechtspopulisten den Wind aus den Segeln nehmen. Denken Sie, das ist der richtige Weg?
Ich halte zumindest für einen sehr gefährlichen Weg, denn wenn ihm das nicht gelingt, dann ist das Problem eher größer. Dann werden die Menschen sagen, also die haben es ja auch nicht geschafft. Und dann sehe ich große Gefahr, dass das rechtsextremen Kräften stark in die Karten spielt.
Die aktuellen Zahlen zeigen ja, dass die Zahl der Geflüchteten, die nach Deutschland kommen, der Asylbewerber zurückgegangen ist in den letzten 1-2 Jahren. Denken Sie, dadurch wird die Debatte sachlicher oder spielen diese Fakten vielleicht gar keine Rolle?
Ist die Frage, wer sich für die Fakten interessiert und die Zahlen so genau studiert. Ich erwarte jedenfalls nicht, dass diese Probleme in Kürze gelöst sind. Dafür sind sie viel zu groß. Das wird länger dauern. Und also gut biblisch heißt es, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Deswegen soll man klug seine Hausaufgaben machen, keine Symbolpolitik betreiben, sondern schlicht und einfach das tun, was man für richtig hält. Und wenn da eine Partei mit dem C die Regierung mitstellt, dann erwarte ich auch, dass sie aus christlichem Geist heraus handelt und Akzente setzt. Und das muss sie unter Beweis stellen. Es wird davon abhängen, ob es gelingt, der Bevölkerung deutlich zu machen, dass hier was passiert. Und dann werden, glaube ich, viele Menschen auch gelassen sein.
Der Hamburger Erzbischof Stefan Heese, der Flüchtlingsbeauftragte der Deutschen Bischofskonferenz, spart also nicht mit Kritik an der aktuellen Migrationspolitik der Bundesregierung und formuliert auch klare Erwartungen an eine Partei, die das C im Namen führt. Und da haben wir uns natürlich gefragt, wie das die CDU sieht.
Genau, ich habe mit Norbert Altenkamp gesprochen. Der Katholik ist neuer religionspolitischer Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Und auf die kirchliche Kritik des Erzbischofs reagiert er ganz gelassen.
Na, es würde mich wundern, wenn es nicht kritisiert würde. Ich würde mich wundern, wenn die Kirchen als Bollwerk der Humanität nicht natürlich immer auch mahnend den Finger erheben würden.
Wobei er die Kritik der Kirchen an der Migrationspolitik natürlich nicht teilt.
Es gibt ja einmal einen theologischen Auftrag, dort auch zu weisen und zu führen. Aber auf der anderen Seite gibt es eben auch Zwänge der Realpolitik und die darf man eben auch nicht ausblenden. Deutschland hat sich immer schon in der Vergangenheit den Herausforderungen gestellt. Das haben wir in den letzten 10 Jahren bewiesen, dass wir das größte Päckchen immer bereit waren zu tragen. Nur wir müssen uns auch den Herausforderungen stellen, dass wir unsere Fähigkeiten nicht überdehnen.
Erzbischof Heese warnt ja davor, dass eine harte Migrationspolitik politisch eher den Rechtspopulisten zugutekommen würde. Wie sieht das denn der Unionspolitiker Norbert Altenkamp?
Ich sehe das eher umgekehrt. Mit einer unbegrenzten Migrationspolitik betreibe ich eher das Geschäft der Radikalen.
Wobei Stefan Heese vermutlich entgegnen würde, dass die Kirchen keineswegs eine unbegrenzte Migrationspolitik fordern.
Zu dieser Frage, was die richtige Strategie ist, um den Rechtspopulismus zurückzudrängen, habe ich mit dem Migrationsforscher Hannes Schermann gesprochen. Er ist Professor für Politikwissenschaften an der Uni Hildesheim und er berät auch die beiden großen Kirchen in Migrationsfragen.
Die Idee dahinter ist ja nicht nur, dass dann Integrationsprozesse im Inneren besser funktionieren, sondern dass man damit durch eine härtere Migrationspolitik und durch ein Sinken der Zahlen letztlich die AfD zurückdrängt. Das ist ja das eigentliche Ziel. Das ist allerdings aus einer politikwissenschaftlichen Sicht eine recht riskante Wette, weil wir eigentlich wissen aus der Parteienforschung, dass die Übernahme von Positionen von rechtspopulistischen Parteien dazu führt, dass das Original gestärkt wird. Und wo man auch aufpassen muss, ist, dass wir gerade ja schon sinkende Zahlen haben. Und jetzt könnte die Politik sich ja hinstellen und sagen, unsere Grenzschließungen wirken doch bereits. Das kann man zwar wissenschaftlich nicht zweifelsfrei belegen, aber jetzt könnte sich die Politik hinstellen und sagen, die Grenzschließungen wirken, Zahlen gehen runter. Ja, aber dann müssten doch eigentlich auch die Zustimmungswerte zur AfD sinken. Das tun sie aber nicht. Ja, sondern sie gehen hoch. Wir merken, dass da doch was anderes sein muss als Migrationspolitik, was die Menschen zur AfD und weg von den etablierten Parteien treibt. Wenn wir die ganze Zeit denken, wir können das über Migrationspolitik lösen, dann machen wir die Augen zu vor ganz vielen anderen Dingen, die anderen sozialen Problemen, die wir angehen müssen. Und dann gefährden wir sozusagen das System erst recht.
Das sieht, wie wir vorhin schon gehört haben, der religionspolitische Sprecher der Unionsbundestagsfraktion Norbert Altenkamp ja anders. Und dass der Hamburger Erzbischof und katholische Flüchtlingsbeauftragte Stefan Heese explizit anmahnt, er erwarte von einer Partei mit dem C in Namen, dass sie im christlichen Geist handelt, das scheint Norbert Altenkamp auch schon zu wurmen. Und mit sachlicher Kritik, wie von Stefan Heese geäußert, so mein Eindruck, kann der CDU-Politiker auch gut umgehen. Schwieriger wird es für ihn aber, wenn zum Beispiel auch von Kirchenmitgliedern grundsätzliche Kritik an der Flüchtlingspolitik der Union laut wird und der Vorwurf geäußert wird, man habe wohl ein generelles Problem mit Migranten.
Das ist natürlich immer leichtfertig und schmerzt sicherlich diejenigen, die noch zum größten Teil Mitglied einer christlichen Kirche sind. Die Mitglieder der CDU-CSU-Bundestagsfraktion sind im weit überwältigenden Maß im Gegensatz zu den anderen Parteien nach wie vor Mitglied einer christlichen Kirche. Und immer so diesen Vorwurf, das ist so dieser Trigger-Effekt, man wäre eben ein böser Mensch, weil man nicht bedingungslos helfen und humanitär unterwegs wäre, ist natürlich immer ein einfacher Punkt, mit dem man einen Stich ins Herz setzen kann. Aber das weiß ich ausdrücklich von uns.
Zehn Jahre nach dem Flüchtlingsherbst 2015 und dem Satz von Angela Merkel, wir schaffen das, da bleibt die Frage, was wurde denn geschafft? Und das haben wir auch Lars Müller, den Rostocker Flüchtlingsbeauftragten im evangelischen Kirchenkreis Mecklenburg, gefragt.
Ich glaube, wir haben sehr, sehr viel geschafft. Ja, und wir haben vor allen Dingen viel mehr geschafft, als wir öffentlich wahrnehmen und als öffentlich gespiegelt wird. Weil ich sehe das ja, was in den Kirchengemeinden läuft und darüber hinaus in Zivilgesellschaft von vielen positiven Ansätzen und auch Geschichten, die niemals in den Medien auftauchen und niemals positiv dargestellt werden. Also ich glaube, hier ist sehr viel Gutes passiert, hier ist sehr viel zusammengewachsen, auch bei allem, was auch negativ passiert. Dessen ist mir völlig klar, dass auch Sachen negativ gelaufen sind und nicht gut funktioniert haben. Grundsätzlich muss ich aber sagen, dass wir gemeinsam sehr viel geschafft haben und auf einem guten Weg sind, wenn wir weiter diesen Weg beschreiten wollen.
Was Lars Müller ja deutlich macht, es kommt immer auch auf die Perspektive an, wie man heute auf die Migrationsdebatte schaut oder auch auf den Flüchtlingsherbst im Jahr 2015. Ein Fazit zu ziehen ist da sicherlich nicht ganz einfach. Schwarz-Weiß-Bilder lassen sich nicht so einfach zeichnen. Es wurde viel geschafft, aber eben vieles auch nicht. Und das war Vertikal Horizontal, Glaubens- und Gewissensfragen, der Podcast aus der NDR-Redaktion Religion und Gesellschaft. Diesen Podcast kann man auch online finden und hören, zum Beispiel unter ndr.de/info oder man findet ihn auch in der ARD-Audiothek. Dankeschön fürs Zuhören und mit dabei sein, sagen heute Florian Breitmeier
und Michael Hollenbach.
Tschüss. Tschüss.
NDR Info. Vertikal, horizontal. Glaubens- und Gewissensfragen.